Tübingen hat auch seine braune Tradition, jetzt nicht nur im NS, in der NS-Zeit, sondern auch danach, der Grabert Verlag. Darum dreht sich's. Oder was ist noch alles Thema der Ausstellung Braune Geschichtslügen aus Tübingen?
Ja, schönen guten Tag. Ja, Thema der Ausstellung ist die Geschichte des Grabert Verlags, Wigbert Grabert. Die Grabert-Familie in Tübingen ist ja sehr zahlreich und bei diesem Verlag handelt es sich um einen Verlag von Wigbert Grabert. Das möchten wir in den Vordergrund stellen. Wigbert Grabert und seines Sohnes Bernhard Grabert. Der Grabert Verlag Tübingen besteht aus, ist ein kleiner Firmenkomplex, also noch aus dem Hohenrhein Verlag Tübingen und aus der Versandbuchhandlung Grabert Tübingen. Der wurde so etwa 1957 als Buchverlag gegründet, aber er hatte vorher eine gewisse Vorlaufzeit als Verlag der Deutschen Hochschullehrerzeitung. Die Deutsche Hochschullehrerzeitung war eine Zeitschrift, die seit Anfang 1953 als Mitteilungen der amtsverdrängten Hochschullehrer in Tübingen erschien, in der die nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wieder eingestellten ehemaligen nationalsozialistischen Hochschullehrer sich zusammengeschlossen haben, überregional zusammengeschlossen haben, um für ihre Wiedereinstellung einzutreten. Viele von ihnen sind wieder eingestellt worden, einige nicht, darunter auch Herbert Grabert, der Vater von Wigbert Grabert. Er wurde nicht wieder eingestellt, weil er zu stark ideologisch belastet war. Und aus diesen Anfängen verband der amtsverdrängten Hochschullehrer und entsprechender Lobbyaktivitäten und der Fortsetzung der Forschung im ehemaligen nationalsozialistischen Sinne und den daraus entstandenen Publikationen. Aus diesen Anfängen ist der spätere heutige Grabert Verlag, Wigbert Grabert und der Hohenrhein Verlag entstanden.
Was sind es denn so alles für Publikationen, die der Grabert Verlag rausbringt, jetzt aktuell?
Ja, aktuell gibt es einige Werke, die wie auch immer an die heutige Zeit angepasst und modernisiert versuchen, die nationalsozialistische oder braune Traditionslinie fortzuführen. Es gibt beispielsweise ganz aktuell ein Buch von Helmut Schröcke, Professor Dr. Helmut Schröcke, der in diesem Buch Der Zweite Weltkrieg die Kriegsschuld erörtert. Das ist immer ein ganz zentrales Thema im Grabert Verlag gewesen. Wer hat eigentlich die Schuld am Ausbruch des Zweiten Weltkrieges? Und natürlich kommt auch Helmut Schröcke zu dem Ergebnis, das Dritte Reich, der Nationalsozialismus, der war es natürlich nicht. Der wollte Frieden, der wollte keinen Krieg. Der Nationalsozialismus ist nicht schuld. Schuld stattdessen sind die Engländer, die Polen, die US-Amerikaner und vor allen Dingen die hinter diesen stehenden internationalen Mächte. Hier wird etwas in Andeutungen gesprochen, die Ostküste. Die Ostküste der USA ist im Bereich der aktuellen antisemitischen Ressentiment steht diese Formulierung für das internationale Judentum. Und entsprechend ist es auch in diesem Buch so, dass diese internationalen Mächte konkret, die werden beschrieben und man nutzt die aktuelle Finanzkrise, um sozusagen Agitation gegen die jüdischen Banken und gegen bekannte jüdische Einzelpersonen in den USA zu machen. Und das ist so ein ganz konkretes Beispiel dieser braunen Traditionslinie, das ist ein ganz aktuelles Buch, was sehr in der Debatte steht, weil es partiell den Holocaust leugnet. Also beispielsweise wird das Massaker an den Juden in Babi Yar dort als technisch undurchführbar dargestellt. Und es gibt also auch hier Juristen, die der Meinung sind, dass mit diesem Buch der Grabert Verlag erneut die Strafgesetze der Bundesrepublik Deutschland verletzt hat.
Aber wird das prozessiert? Wird da dann jetzt das auch vor Gericht ausgefochten? diese Debatte, wie Sie sie nennen auch? Oder wer ist da alles dran beteiligt? Die Gerichte und die rechte Szene, aber auch dann eben so Menschen wie die Geschichtswerkstatt, aus der Geschichtswerkstatt hier, die sich kritisch damit auseinandersetzen.
Ja, zum Thema gemacht hat das die Sendung Report Mainz, gerade vor 14 Tagen, als dort eine Sendung lief darüber, dass große Tageszeitungen, große anerkannte Tageszeitungen wie beispielsweise die Süddeutsche Zeitung, die FAZ und andere große Verlage, dass diese Buchshops betreiben, um sozusagen ökonomisch noch besser dazustehen, um da auch noch etwas zu verdienen. Und in diesen Buchshops kann man unter anderem eben auch die Bücher des Grabert Verlags erwerben oder andere extrem rechte Bücher, beispielsweise von Akteuren der Waffen-SS, von Léon Degrelle, einem belgischen SS-Fanatiker, von dem auch ein Buch im Grabert Verlag Tübingen erschienen ist. Also es wird zum Thema gemacht. Wir sehen aber im Vordergrund die inhaltliche Auseinandersetzung mit diesen Themen, um sozusagen einen Beitrag dazu zu leisten, dass damit diese Texte, diese Bücher, diese Inhalte, die vom Grabert Verlag und anderen braunen Verlagen verbreitet werden, keine Resonanz finden. Ja, wir versuchen dem Einfluss dieser Bücher entgegenzuwirken. Ein eventuelles strafrechtliches Vorgehen ist nur sekundär unserer Meinung nach und wir sind auch nicht bekannt, ob im Moment da irgendetwas läuft.
Aber wenn solche Sachen dann vorliegen, wie die Leugnung des Holocaust, dann sind doch dann auch die Gerichte dann zuständig dafür. Oder müssten Sie dann auch Ihre Erkenntnisse dann nicht denen weitergeben, den ermittelnden Behörden?
Ja, ich denke mal, dass die entsprechenden Staatsanwaltschaften über diesen Reportbeitrag sowieso aufmerksam gemacht worden sind. Bislang hat es immer Initiativen gegeben, die wir auch nicht bewerten können, weil wir sie teilweise nicht kennen. Jedenfalls ist es so, dass nach unserer Kenntnis etwa mindestens 12 bis 14 Bücher, teilweise sehr umfangreich, aber teilweise auch kleinere Broschüren des Grabert Verlags, diese rechtliche Grenze überschritten haben und entweder indiziert worden sind von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, heißt sie inzwischen, ja, weil sie Jugendliche sozialethisch desorientieren, diese Bücher, oder sie wurden wegen Holocaust-Leugnung in einem Strafverfahren behandelt und die Bücher wurden dann gerichtlich verboten und gerichtlich eingezogen. Also es hat etliche Hausdurchsuchungen schon im Hause Grabert gegeben. Ja, das ist für Grabert sicher unerfreulich, aber für den Schutz der Betroffenen, die diesen Lügen des Grabert Verlags ausgesetzt sind, ist das sicher eine gute Sache.
Würde das nicht reichen, auch um den Verlag endgültig zu verbieten? Oder wie würden Sie dazu stehen?
Der Grabert Verlag veröffentlicht vor allen Dingen geschichtsrevisionistische Literatur, teilweise auch rechtskonservative Literatur, Literatur mit rassistischem, antisemitischem Hintergrund, aber unterhalb der Strafbarkeit. Also wir haben ja einen relativ breiten Freiheitsspielraum auch für das öffentliche Wort, für die öffentliche Meinung. Und also ich persönlich bin nicht dafür, das weiter einzuschränken. Eine Demokratie muss es aushalten, dass es auch diese Meinungen gibt. Aber man kann sich gegen diese Meinungen wehren. Man kann über diese politische Propaganda aus der rechten Ecke wiederum aufklären und informieren. Das ist sozusagen unser Hauptthema in diesem Arbeitskreis der Geschichtswerkstatt, der sich mit diesen Themen auseinandersetzt.
Das Lokalmagazin live am Montagvormittag mit der Geschichtswerkstatt Tübingen zur Ausstellung Braune Geschichtslügen aus Tübingen, die aktuell in der Volkshochschule in Tübingen zu sehen ist. Was ist da alles jetzt zu sehen in der Ausstellung? Ist ja ein großes, ein breites Feld, so die Geschichte eines gesamten Verlages. Wie haben Sie die Ausstellung aufgebaut?
Ja, die Ausstellung beinhaltet historische Materialien, also sie geht teilweise chronologisch vor, arbeitet die Geschichte der entscheidenden Personen des Grabert Verlags, des Hohenrain Verlags durch seit den Mitte der 1920er Jahre. Und teilweise werden Themen in den Vordergrund gestellt, wie Germanophilie, also dass man nordische Theorien entwickelt oder verbreitet, die sich an der Überlegenheit des germanischen Menschen orientieren, oder eben Rassismus, Antisemitismus, das sind thematische Blöcke der Ausstellung und eben auch Aktuelles. Ja. Vielleicht sind die historischen Themen etwas zu stark im Vordergrund, aber es ist so, dass sehr viele Bücher schon erschienen sind. Der Grabert Verlag, Hohenrain Verlag, die beiden Verlage bringen seit 1957, seit ihrem Auftreten als Buchverlage, jedes Jahr so ungefähr 8 Bücher heraus. Und das ist sehr, sehr, sehr viel Lesestoff. Wir versuchen da empirisch vorzugehen und haben die Texte, die wir kritisch beleuchten, also auch tatsächlich gelesen. Und da das sehr, sehr viel ist, gibt es auch noch sehr viele weiße Flecken. Also wir stellen überhaupt dieses ganze Feld nur auszugsweise dar. Aber ich denke, an den Stellen, an denen wir etwas sagen können, sind die Aussagen empirisch gesättigt.
Wie kann man sich das denn genau vorstellen, wenn Sie da empirisch vorgehen? Sie lesen es und machen sich nebenher Notizen oder analysieren das dann gemeinsam? Wie funktioniert da Ihre Auseinandersetzung?
Ja, also wenn wir etwas weiter in die Geschichte zurückblicken, fängt die Geschichte des Grabert Verlags ja mit Herbert Grabert an, der aus der christlichen Jugendbewegung kam, aus dem Kölner Bund, der in den 20er, 30er Jahren teilweise auch progressive Inhalte vertrat, also sich Werte gegen ein verknöchertes, verbürokratisiertes Christentum. Und ein starker Teil dieses Kölner Bundes bewegte sich im Rahmen einer völkischen Neuorientierung nach rechts. Und es gibt sehr viele Archivmaterialien zu dem Kölner Bund beispielsweise oder zu der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung, die dann entstand aus Teilen des Kölner Bundes. Die wichtigste Person damals war Jakob Wilhelm Hauer, ein ehemaliger Pfarrer, der vor dem Ersten Weltkrieg nach Indien gegangen ist und dort eine Missionsschule betrieb, zurückkam, vorübergehend im Umfeld des Ersten Weltkrieges von den Engländern interniert war, dann hier in Tübingen Religionswissenschaftler war. Er war sozusagen der Präsident dieses Kölner Bundes und das war damals die Hauptperson, die auch sich ein indoeuropäisch oder wie man damals sagte, indogermanisch, indoarischen Theorien orientierte. Das ist eine sprachliche und volksgemäße, rassische Verwandtschaft zwischen Germanen, Iranern und Indern gäbe. Also diese hätten einen gemeinsamen Hintergrund. Und wenn man jetzt hier, also damals in den 30er Jahren, Anfang der 30er Jahren, wenn man dort gläubig sein möchte und auch angemessen gläubig sein möchte, dann müsste man sich doch überlegen, was ist der angemessene Glaube für Deutsche mit einem germanischen Hintergrund? Kann das Christentum sein? Ein Pfarrer, ja, arbeitet die Geschichte des Christentums kritisch auf und kommt zu der These, dass das Christentum ja nicht hier entstanden sei, sondern dass die Germanen missioniert worden sei und dass es jetzt darauf ankäme, die teilweise vom Christentum übernommenen ursprünglich germanischen Göttervorstellungen wieder auszugraben, wieder zu recherchieren. Und das war auch die wissenschaftliche Arbeit von Herbert Grabert. Und man hat dann eine deutsche Glaubensbewegung gegründet, zusammen mit anderen religiösen Sekten mit damals reichsweiter Bedeutung. Also hat ab 1933 mit der deutschen Glaubensbewegung von der Reichszentrale Näglestraße in Tübingen aus große religiöse germanische deutschgläubige Kundgebungen im Sportpalast in Berlin organisiert mit 18 bis 20.000 deutschgläubigen SS-Leuten, NSDAP-Anhängern und so weiter und so fort. Und man wollte eine dritte Religion für das Dritte Reich schaffen. Ja, und diese Geschichte ist teilweise schon aufgearbeitet worden über mehrere Doktorarbeiten. Und also das ist die Vorgeschichte des heutigen Grabert Verlags, eben Herbert Grabert, der in diesem Kontext auch forschte an der Universität Tübingen und seine Dissertation schrieb und viele Bücher schrieb. Und alle diese Forschungsergebnisse, aber auch die Originalmaterialien aus dem Bundesarchiv, diese Materialien, die haben wir zusammengetragen, nochmal gegengelesen, um dann diese kritisch zu bewerten und in unsere Ausstellung zu verarbeiten.
Stelle ich mir auch relativ schwierig vor, weil das ja so ein pseudowissenschaftliches, pseudoreligiöses, dann der Duktus auch so eher komplex auch ist, das dann runterzubrechen, dass es auch in eine einfache und auch eine verständliche Form einer Ausstellung dann zu packen. Wie haben Sie das vereinfacht sozusagen auch, dass man dieses Thema auch, dass es verständlich wird in weniger Raum, den man dann da halt hat. Man kann ja nicht jeder, der eine Ausstellung besucht hat, der dann 4 Stunden Zeit, sich da dann einzulesen.
Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und wir haben versucht, eine Ausstellung für die Leserinnen und Leser zu machen. Inwieweit uns das wirklich gelungen ist, können wir nicht so richtig beurteilen. Da brauchen wir natürlich auch das Feedback der Ausstellungsbesucher. Deswegen gibt es da auch ein Ausstellungsbuch, in dem man Kommentare eintragen kann. Wir sind auch an Feedback interessiert über unsere E-Mail-Adresse und so weiter und so fort. Aber wir haben immer durchaus versucht, so die Hauptthesen herauszuarbeiten oder, ja, wie könnte man es noch sagen, also die wichtigen Ereignisse herauszuarbeiten und wenn es geht, dann auch mit Bildmaterial zu visualisieren. Also das war es war schon sehr schwierig. Also unsere ganzen Textentwürfe für die Ausstellungstafeln, die waren immer zu lang. Und wir standen dann für jede Ausstellungstafel vor dem Problem, die Texte kürzen zu müssen. Ja, und also aber so zu kürzen, dass die Aussagen noch stimmen, trotz ihrer vereinfachten Darstellung und dass da trotzdem das Entscheidende rüberkommt. Ja, und wir haben versucht, dann auf jede Tafel auch Faksimiles oder Fotos, Bilder zu bringen, um das Ganze zu veranschaulichen. Ich glaube, es ist ein wenig gelungen und wie weitgehend das gelungen ist, das können wir, die wir jetzt im Moment so etwas betriebsblind sind, nicht so gut sagen. Das können nur die Ausstellungsbesucher sagen. Vielleicht machen wir da mal Interviews.
Genau, gehen wir mal auch vorbei mit den Mikros und halten sie dort den Gästen unter die Nase. Der Grabert Verlag in Tübingen, was ist das für ein Standard hier für so einen Verlag für rechte Literatur, für rechte Veröffentlichungen? Warum ist der hier in Tübingen überhaupt?
Ja, das hat natürlich primär historische Gründe. Also der ursprüngliche Verlagsgründer Herbert Grabert kam ursprünglich aus dem Berliner Raum. Er kam über das Studium nach Tübingen und war dann eben eingebunden in die Aktivitäten des Arischen Instituts von Jakob Wilhelm Hauer und war hier eben aktiv und Und nach dem Krieg, also die Familie siedelte dann hier in Tübingen und war einfach in Tübingen. Die Aktivitäten unmittelbar nach dem Krieg waren teilweise auch religiöse Aktivitäten, also nachdem er aus diversen Internierungen dann auch wieder zurück war, war er vorübergehend bei der Deutschen Unitarier Religionsgemeinschaft aktiv, die diese Arbeitsgemeinschaft Deutsche Glaubensbewegung mit Ludendorffern zusammen weiterführte. Und also in der unmittelbaren Nachkriegszeit, im Postfaschismus, in den 50er, 60er Jahren war Tübingen aufgrund der hohen Zahl von ehemaligen nationalsozialistischen Wissenschaftlern, in Anführungszeichen, doch auch ein guter Ort. Und in den späteren Jahrzehnten, vielleicht also eher in den 80er, 90er Jahren, als Tübingen seit den 70ern immer weltoffener wurde, hat man diesen Verlag so gut wie gar nicht wahrgenommen, also nicht zur Kenntnis genommen. Und also wobei man kann ganz unterschiedliche Reaktionen bekommen, wenn man in Tübingen den Grabert Verlag anspricht. Also sehr weitgehende Unkenntnis einerseits. Viele sind überrascht, dass es hier in Tübingen so etwas gibt, aber man kann auch bei vor allen Dingen bei etwas älteren Tübingerinnen und Tübingern sofort auf ein gewisses Wiedererkennen stoßen, weil nämlich die Frau von Herbert Grabert Hauptschullehrerin in Tübingen waren und viele, die damals in die Hauptschule gegangen sind, sich sehr gut an die Frau Grabert erinnern können.
Was würden Sie sich denn wünschen, wie man vielleicht von offizieller Seite von der Stadt aus mit so einem Schandfleck, sage ich jetzt mal, umgeht?
Ja, wir wünschen uns insgesamt mehr Aufmerksamkeit für diesen rechtslastigen Verlag, der ja auch sehr viele organische Intellektuelle der Rechten, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, beheimatet, also sozusagen verlagsmäßig beheimatet. Die kommen natürlich nicht nur aus Tübingen, sondern die kommen aus der ganzen Bundesrepublik, aus Österreich, der Schweiz, aus dem gesamten deutschsprachigen Raum Europas. Und Wigbert Grabert oder der Grabert Verlag macht auch immer Werbung dafür, dass die Zeitschrift Deutschland in Geschichte und Gegenwart in 28 oder 34 Ländern der Welt gelesen wird. Daher kommen auch teilweise Autoren. Es sind oft deutschsprachige oder Deutsche mit deutschem Migrationshintergrund in Südafrika oder in den Vereinigten Staaten oder in Südamerika, die dort auch schreiben, wie beispielsweise der Klaus Nordbruch. Also wir wünschen uns zumindest mehr Aufmerksamkeit diesem Thema gegenüber, mehr Kenntnis. Dazu wollen wir beitragen und wir arbeiten mittelfristig darauf hin, vielleicht, wenn diese Information doch etwas verbreiteter ist als zurzeit, dass wir Gemeinderätinnen und Gemeinderäte davon überzeugen können, dass es eine gute Sache wäre, den Grabert Verlag Tübingen als zu einem unerwünschten Verlag zu erklären. Das ist natürlich nur eine symbolische Aktion, aber ich denke, das wäre eine angemessene Reaktion, dass das offizielle Tübingen einmal äußert: Wir wissen um den Grabert Verlag und wir verurteilen die vom Grabert Verlag verbreiteten Inhalte.
Lokalmagazin hier auf der 96,6 über die Ausstellung Braune Geschichtslügen aus Tübingen und den Grabert Verlag. Die Geschichtswerkstatt forscht und publiziert und macht Ausstellungen dazu über den Grabert Verlag in Tübingen. Wie reagieren denn die Leute aus dem Hause Grabert auf ihre Arbeit? Gibt es da irgendwelche Reaktionen oder Gegen?
Nein, also uns sind bislang keine Reaktionen bekannt. Also ich denke, dass die entscheidenden Damen und Herren des Grabert Verlags Tübingen, also beispielsweise Wigbert Grabert, Bernhard Grabert, Rolf Kossig und Claude Michel aus Rottenburg, dass sie eher daran interessiert sind, dass dieses Thema hier in Tübingen keine allzu große Publizität gewinnt. Wenn sie jetzt ihrerseits Stellung beziehen würden, ganz aktuell in der Tagespresse würde das Thema zu sehr in den Vordergrund geraten, woran vermutlich der Grabert Verlag selbst wenig Interesse hat. Es ist aber so, dass Wigbert Grabert mit seinen publizistischen Möglichkeiten immer wieder auch auf Informationsaktivitäten reagiert hat, also beispielsweise durch Beiträge in dem Eurokurier, ein ideologiepolitisches Blatt, zweites Blatt des Grabert Verlags, was monatlich in einer hohen Auflage an die Kunden verschickt wird, das auch einen starken Werbeteil enthält. Oder als er, wann war das, 2003, von der Gesellschaft, von der rechtsextremen Gesellschaft für freie Publizistik, einem Zusammenschluss von extrem rechten Autoren und Verlagen, die Jahreskongresse durchführen, ausgezeichnet wurde. Er hat den berühmten oder berüchtigten Huttenpreis der Gesellschaft für freie Publizistik erhalten für seine Verdienste. Und in seiner Dankesrede hat er dann auch von den Gegenaktivitäten der berichtet, die gegen den Grabert Verlag damals liefen, und hat den Protest als, also in eine etwas schmutzige, anrüchige Ecke versucht zu stellen. Da seien sogar Schwule und Lesben dabei gewesen. Nur ein Beispiel für homophobe Vorurteile aus dieser Ecke.
Wie gehen Sie damit um, mit solchen Reaktionen, oder was bedeutet das für Ihre Arbeit? Auch recht.
Ja, wir müssen einfach mit, wenn die Reaktionen auf dieser Ebene bleiben, gehört das einfach zur Auseinandersetzung. Es ist so, dass wir natürlich mit unseren aufklärenden Aktivitäten auch zur Publizität des Grabert Verlags in Tübingen beitragen. Das liegt in der Ambivalenz der ganzen Sache. Wir müssten die eventuelle Reaktion dann eben auch in unsere aufklärerischen Aktivitäten dann wieder mit aufnehmen. Wir sind der Meinung, dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen müssen, weil der Grabert Verlag ja einer der sehr großen extrem rechten Verlage der Bundesrepublik ist, also mit überregionaler, bundesweiter Bedeutung. Er taucht auch seit ungefähr 20, 25 Jahren immer in den Verfassungsschutzberichten auf, das nur nebenbei. Und also die vom Grabert Verlag vertriebene Literatur, auch in der Gestalt der Zeitschriften oder dieses Werbeblattes Eurokurier, das zeitigt eine große Wirkung. Wenn wir dieses hier in Tübingen nicht zum Thema machen, dann setzen wir diesen Ideologien nichts entgegen. Das heißt, Untätigkeit ist unserer Meinung nach falsch. Und dass wir dem Grabert Verlag damit auch vielleicht eine von ihm selbst gewünschte, teilweise gewünschte Publizität verschaffen, das lässt sich eben nicht vermeiden.
Ja, Sie haben es gesagt, er ist ein großer Verlag, europaweit fast schon tätig, arbeitet an der Vernetzung. Welche Wirkung zeigt es denn dann so in der Szene, in der rechten Szene? Welche Stellung hat der Grabert Verlag da?
Die Publikationen des Grabert Verlages sind in der rechten Szene beliebt. Man kann das nachvollziehen an rechtslastigen oder extrem rechten Websites. Es gibt ja auch sehr viele Webshops inzwischen von irgendwie extrem rechten, rechtslastigen, ultrakonservativen Kleingruppen, Die bieten durchweg alle auch Krabat-Literatur an. Es gibt Diskussionsforen im Internet. Dort wird gerne auf mit Krabat-Literatur gearbeitet. Also es werden Argumente aus Krabat-Buchveröffentlichungen übernommen. Teilweise scannt man sogar Textstellen ab und stellt die dann in das Internet als Textauszüge ins Internet. Und darüber hinaus ist es so, dass also als beispielsweise die rechtsradikale Partei, die Republikaner, noch mehr Bedeutung hatten, wurde oft in dem Rezensionsteil des Blattes der Republikaner wurde auch Krabat-Literatur rezensiert. Das ist beispielsweise auch bei der NPD heute so, der aktuellen extrem rechten Partei der rechtsextremen Szene. Auf dem Webshop der Deutschen Stimme der NPD beispielsweise war eine Buchveröffentlichung von Klaus Nordbruch, einem extrem rechten Autor und Mitherausgeber der Deutschland Geschichte und Gegenwart, der in Südafrika lebt, war ein antisemitisches Buch von Klaus Nordbruch als das Buch des Jahres beworben worden. Und es ist so, dass viele Autorinnen und Autoren, also ein sehr, sehr hoher Prozentsatz, zugleich Funktionäre in der rechten Szene sind, also entweder bei den Republikanern oder bei der Deutschen Volksunion, die sich ja gerade mit der NPD zusammengeschlossen hat. Es gibt aktuell einen sehr hohen Prozentsatz von NPD-Funktionären, die zugleich bei Krabat publizieren.
Und die Verlagsleute selber, haben die da auch politische Funktionen inne oder beschränken die sich nur auf, in Anführungszeichen, auf ihre Verlagstätigkeit?
Der Krabat Verlag als Verlag tritt immer organisations- und parteiunabhängig auf. Er ist auch ökonomisch unabhängig. Aber wir haben das sozusagen als das Krabat-Netzwerk bezeichnet über die Autorinnen und Autoren des Krabat Verlags. Kann man eine Vernetzung mit fast allen extrem rechten Organisationen und Gruppen, mit den großen, aber auch mit Splittergruppen nachweisen. Aber jetzt als Verlag, als Institution, da gibt es natürlich eine ökonomische Zusammenarbeit mit diesen rechten Parteien und Gruppen, insofern als man deren Webshops mit Büchern beliefert, aber es gibt keine Bündnisse oder etwas derartiges. Das läuft dann wiederum über die Personen.
Etwa 8 Bücher kommen im Jahr im Krabat Verlag raus. Welche wirtschaftliche Kraft steckt denn da hinter diesem Verlag? Gibt es da Zahlen?
Nein, dazu haben wir wenig Kenntnisse. Also im Vergleich zu anderen rechten Verlagen ist es dem Krabat Verlag seit seinen Anfängen 1953, 1957 immerhin gelungen, bis heute zu überleben. Zeitweise hatte man auch sehr viel Erfolg mit einzelnen Büchern. Ein Buch beispielsweise von David L. Hoggen 1964 wurde damals zu einem Erfolgsbuch des Krabat Verlags. Dieses sehr umfangreiche und damals sehr teure Buch von einem amerikanischen Historiker entlastete das NS-Deutschland von der Kriegsschuld. Und dieses Buch hat wohl insgesamt eine Auflage von über 100.000, was sehr viel war, damals erlebt. Und dieses Buch, das trug auch zum ökonomischen Erfolg des Krabat Verlags bei. In ökonomischer Hinsicht hat er vermutlich gewisse Konjunkturen, nicht alles, was er publiziert hat, hat so viel Erfolg. Es gibt sicher auch einige Ladenhüter, vor allen Dingen die Versuche, die Ideologie der Rechten zu modernisieren. Also beispielsweise, indem man die Werke von Alain de Benoist, einem Chefideologen der neuen Rechten Frankreichs, in Tübingen zuerst publizierte. und also diverse Folgeaktivitäten Richtung neue Rechte, die wurden teilweise offensichtlich auch zu einem gewissen ökonomischen Flop, weil doch die deutsche Rechte nicht so intellektuell ist wie beispielsweise im Vergleich zur französischen Rechte und Rechten. Und also wie dem auch sei, wir haben darüber eigentlich keine Kenntnisse. Es ist auch schwierig zu recherchieren. Wir wissen es einfach nicht so genau.
Die Ausstellung Braune Geschichtslügen aus Tübingen aktuell in der Volkshochschule noch bis Mitte Dezember, glaube ich. Und Sie haben auch noch ein aktuelles Vortragsprogramm mit dabei. Was ist als nächstes da, steht da auf dem Programm noch, solange die Ausstellung läuft?
Ja, wir haben ja den Kramert Verlag so sehr ins Zentrum gestellt, dass wir dachten, es sei auch wichtig, benachbarte Verlage oder Zeitschriften mit zu behandeln. Von der Bedeutung und von dem Einfluss her ist da die Wochenzeitung Junge Freiheit von einer besonderen Bedeutung. Und da gibt es einen Spezialisten, der seit Jahren im Rahmen seiner Aktivitäten im Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung die junge Freiheit auch kritisch beobachtet und sehr viel mit anderen zusammen über die junge Freiheit publiziert hat. Also es wird am 2.12., Donnerstag, den 2.12. um 20 Uhr einen Vortrag von Helmut Kellersohn gegeben, Rechte Publizistik im Vergleich. Und dort werden aktuelle Tendenzen im Mediennetz zwischen Konservatismus, völkischem Nationalismus und extremer Rechte vorgestellt. Rechte Diskurse werden am Beispiel der Zeitschriften Junge Freiheit zuerst sowie der deutschen Stimme der NPD analysiert. Dabei wird die Frage behandelt, inwieweit trotz unterschiedlicher strategischer Optionen strömungsübergreifende ideologische Gemeinsamkeiten festzustellen sind. Also das wird eine Veranstaltung am 2.12. werden. Wir hatten ja vor kurzem, Anfang dieses Jahres oder Ende letzten Jahres auch den Fall eines Lehrers in Tübingen, eines Studienrats, der in der Jungen Freiheit Leserbriefe schreibt, extrem rechte oder sagen wir mal ultrakonservative Leserbriefe schreibt. Und von daher denken wir, dass die Debatte auch an dieser Stelle, diese Veranstaltung, die Debatte an dieser Stelle etwas voranführen kann. Und am 16.12. wird es nochmal einen Vortrag geben von Dr. Horst Junginger, der Religionswissenschaftler ist und die Frühgeschichte des Krabat Verlags in einer Dissertation über das Arische Institut, die damaligen Indologen und Religionswissenschaftler, publiziert hat, der zurzeit in Uppsala lebt, weil er einen schwedischen Forschungspreis gewonnen hat. Deswegen findet diese Veranstaltung, die eigentlich hätte am Anfang stehen sollen, so spät statt, verbindet eben den Vortragstermin mit einem Besuch in Tübingen, wo er eigentlich lebt.
Braune Geschichtslügen aus Tübingen, die Ausstellung noch bis zum 17. Dezember in der Volkshochschule Tübingen. Vielen Dank für diese Informationen von der Geschichtswerkstatt. Das Interview und auch die ganze Sendung gibt es nochmal am Dienstagmorgen von 4 bis 6, der Wiederholungstermin, und natürlich auch als Podcast bei lokalmagazin.wüste-welle.de.